Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Unerhört, dem Nachrichtenpodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Jonas Della Show, Volontär bei den KN und begleite euch zusammen mit Svenja Kahl durch die heutige Episode.
Moin!
Wir haben euch heute natürlich wieder ein Top-Thema mitgebracht, von dem wir euch ausführlich berichten möchten. Konkret geht es um eine Art modernen Robin Hood, wenn man so möchte. Denn das Land Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr Kriminellen so viel Geld entzogen wie noch nie zuvor. 55 Millionen Euro kamen bei dieser sogenannten Vermögensabschöpfung zusammen. Und der Großteil ging an die Opfer der Straftaten. Zu diesem Thema haben wir den Autor der Geschichte, Jonas Bickel, eingeladen. Moin Jonas!
Moin, hallo!
Erzähl doch erstmal, wie kam es überhaupt zu diesem neuen Höchststand von 55 Millionen Euro?
Genau, also Hintergrund ist, dass es 2017 eine große Reform bundesweit bei der Vermögensabschöpfung gab. Also erstmal Vermögensabschöpfung grundsätzlich erklärt ist sozusagen, wenn Kriminelle Geld ergaunert haben durch Betrug oder Raub, dann wird denen dieses Geld wieder abgeschöpft, also weggenommen und an die Opfer oder den Staat bei Steuerhinterziehung zum Beispiel übergeben. Mhm. Und das ist jetzt seit 2017 deutlich einfacher. Also die Staatsanwaltschaften haben mehr Befugnisse und dadurch kommt es dann eben zu so großen Summen. Das heißt, in Schleswig-Holstein waren es 2016 noch nur knapp 2 Millionen Euro und 2023 dann rund 55 Millionen Euro. Also es ist immer mehr geworden.
Ordentlicher Unterschied auf jeden Fall. Es gibt aber auch Kritik an der Reform.
Ja, also zum einen gibt es Kritik von den Ländern selbst, was ein viel größerer Kritikpunkt allerdings von Strafverteidigern zum Beispiel ist, ist das sogenannte Bruttoprinzip. Ich erkläre das mal kurz in dieser Reform. Das heißt, ein Beispiel, ein Drogenhändler kauft Drogen von seinem eigenen Geld für 5.000 Euro und verkauft diese Drogen dann weiter für 6.000 Euro. So, jetzt wird er erwischt und die Staatsanwaltschaft, die nimmt ihm dann 6.000 Euro weg und nicht nur die 1.000 Euro Gewinn. Das heißt, er verliert im Endeffekt noch mehr Geld und wird quasi doppelt bestraft. Und das nächste Problem daran ist, wenn dieser Straftäter zum Beispiel jetzt pleite ist, er hat sein ganzes Geld irgendwie verlebt oder sowas, konnte er sich früher immer darauf berufen, auf die sogenannte Entreicherung. Also das heißt, ich bin pleite, ich weise euch das auch nach, dass ich pleite bin. Ihr könnt nichts mehr von mir abschöpfen und dann war das okay. Das ist jetzt bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mehr möglich. Und das heißt, selbst wenn ich pleite bin, dann kann natürlich die Staatsanwaltschaft erstmal nichts von mir wegnehmen, aber sie kann mir dann was wegnehmen, wenn ich wieder Geld habe.
Sagen wir, du warst Drogendealer in deinem früheren Leben, ergreifst dann aber einen richtigen Job wieder, einen ehrlichen Job, sage ich mal, und verdienst Geld, musst das dann aber wieder abgeben aufgrund deiner früheren Straftaten?
So ist es, genau. Wenn diese Summe, die von mir abgeschöpft werden soll, noch nicht vollständig beglichen wurde, dann muss ich das Geld weiter abgeben und zwar kann das bis zu 30 Jahre lang der Fall sein. Und das ist ja auch die Kritik daran, dass eine Resozialisierung von Straftätern natürlich total schwer ist, weil die Motivation, nochmal ehrlich arbeiten zu gehen, ist natürlich nicht ganz so groß, wenn ich weiß, mein Lohn wird direkt wieder vom Staat eingezogen.
Ja, schwierige Sache. Was hältst du von der Reform?
Naja, grundsätzlich ist es erstmal sehr gut und auch sehr richtig, dass sich Verbrechen nicht lohnen und Geld natürlich von Straftätern, was sie illegal erworben haben, wieder abgeschöpft wird. Unter anderem auch, dass Opfer eben ihr Geld zurückkriegen und auch der Staat sein Geld zurückkriegt bei Steuerhinterziehung. Also das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr richtige Sache, die vor der Reform noch nicht so ganz optimal funktioniert hat.
Ja.
Es gibt aber tatsächlich, das sehe ich auch so, diese Schwachstellen gerade, dass eine Resozialisierung sehr schwierig ist. Das sehe ich auch kritisch und da gibt es auch vom Bundesverfassungsgericht mehrere Anträge, da jetzt gegen vorzugehen. Das heißt, da muss man jetzt auch mal abwarten, ob das wirklich so bleibt oder nochmal ein bisschen angepasst wird.
Ja, hört sich spannend an. Ich denke auch, also bei Straftätern, die dann wieder anfangen, ehrlicher Arbeit nachzugehen, sollte man doch eher Anreize geben, dass sie dabei bleiben und nicht noch im Nachhinein noch weiter bestrafen.
Genau, ja, sehe ich auch so.
Okay, danke Jonas für das interessante Gespräch zur Vermögensabschöpfung. Wir sind da wieder alle ein bisschen schlauer geworden.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Gerne. Gut, unser nächstes Thema widmet sich den Medizinstudierenden in Schleswig-Holstein. Die sind nämlich am Montag in die Förde gesprungen.
Oha.
Ja, um ein Zeichen für ein faires, praktisches Jahr zu setzen. Das praktische Jahr oder auch PJ ist nämlich das sechste und letzte Jahr des Medizinstudiums, in dem die Studierenden ihr Wissen bei der praktischen Arbeit in der Klinik vertiefen sollen. Dafür übernehmen sie ärztliche Aufgaben und arbeiten auch gerne mal länger als 40 Stunden die Woche. Am Uniklinikum in Kiel und Lübeck bekommen sie dafür seit circa einem Jahr eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro. 400 Euro im Monat, Svenja, ich glaube, damit kommen die wenigsten aus.
Das klingt echt wirklich wenig, vor allem 40 Stunden die Woche, 400 Euro, da kriegst du nicht mal Miete vielleicht für.
Also, ja, also vor allem das Ding ist, wenn du dann auch noch BAföG bekommst, mit BAföG zusammen, möchte man meinen, sollte das ja vielleicht reichen. Pustekuchen, das wird nämlich auch noch vom BAföG abgezogen, diese Aufwandsentschädigung. Also wenn du einer dieser 20% in Deutschland bist an Studierenden, die BAföG bekommen, bringt dir das dann am Ende auch nicht wirklich viel weiter. Und was ich auch gehört habe von einem Studenten, dass er neben dem PJ noch 3 Nebenjobs hat. Also um seinen Lebensunterhalt und den seiner Kinder zu finanzieren.
Die macht er dann noch nachts oder welche Stunden?
Nachts,
soll er die
am
noch
Wochenende, ich weiß es nicht. Also,
krass, ja.
Wie man dafür dann noch Zeit findet und noch, ja, nicht im Burnout landet. Ich meine, gerade bei dem Ärztemangel, den wir in Deutschland haben, sollte man das auch eigentlich alles verhindern, um die Ärzte, die wir haben, eben nicht schon vorm Berufsleben ins Burnout zu schicken, oder?
Ja, man sollte es halt auch attraktiv gestalten, dass man das gerne machen möchte. Wenn man sowas hört, das schreckt ja einfach eher ab. So, der Beruf vom Arzt ist ja eh schon durch viele Stunden und so geprägt.
Mhm.
Und wenn man dann noch hört, dass man da nur so wenig Aufwandsentschädigung bekommt, also vielleicht
ja,
schreckt das eher ab, als zu motivieren.
Absolut. Und das ist halt das Ding. Es geht denn ja auch nicht nur ums Geld, sondern oft, so wurde es mir berichtet, werde man im PJ auch nicht richtig auf die Arbeit danach vorbereitet. Das heißt, statt wirklich was zu lernen, hält man im OP oft nur den Haken oder wird zu den Patienten geschickt, um ihnen Essen zu bringen. Also
toll, ja.
Ja, das wurde mir jetzt so von den Studierenden berichtet. Manche sagen auch, sie haben Glück mit den Abteilungen, in denen sie dann arbeiten, wo sie dann auch wirklich was lernen.
Mhm.
Aber ich finde, bei so einer Ausbildung darf es halt auch nicht Glückssache bleiben, ob man was lernt oder nicht, sondern das sollte schon irgendwo auch einheitlich sein.
Das sehe ich auch so. Man denkt dann ja auch eigentlich, dass es irgendwie so einen Lernplan oder sowas gibt und nicht Glück und Zufall, das irgendwie regelt, in welche Station man kommt.
So sieht's aus. Und jetzt kommt auch noch oben drauf, dass sie im gesamten Jahr maximal 30 Tage fehlen dürfen. Egal, ob sie krank sind, Urlaub nehmen oder sich auf das dritte Staatsexamen vorbereiten, das direkt dann nach dem PJ ansteht. Gerade wie der eine Student, der mir erzählt hat, dass er 3 Nebenjobs hat und eben auch noch Kinder zu Hause. Wenn die Kinder irgendwie Sommerferien haben oder krank sind, da muss man, das sind ja doch noch nicht mal die eigenen Krankheitstage, sag ich
ja
mal, die aber dann trotzdem von diesen 30 Tagen abgezogen werden. So, und wenn du die dann, also die hast du ja dann auch schnell überschritten.
Ja, vor allem, ich sag mal, wenn du wirklich mal so eine Grippe hast oder so, eine Woche flach liegst, dann sind das halt auf einmal 5 Tage oder so, ne?
Mhm.
Das ist schon krass.
Kritisch, auf
und
jeden Fall.
Und das heißt, wenn du mehr Tage hast, dann fliegst du quasi einfach raus aus dem Programm, oder?
Es gibt Möglichkeiten, dass du das quasi, dass du, also das PJ ist ja in 3 Tertiale aufgeteilt, dass du dann ein Tertial nochmal wiederholst, indem du dann halt so viel gefehlt hast.
Ah.
Oder du musst halt das PJ wiederholen, genau. Also du hast deswegen dann nicht dein ganzes Studium verkackt, sage ich mal, aber du musst halt, ja, da wieder auf jeden Fall wieder was reinholen. Genau wegen dieser Situation haben die Studierenden am Montag eben ein Folgendes gefordert, also mit der Bundesvertretung der Medizinstudierenden wollen sie eine bundesweit einheitliche Aufwandsentschädigung in Höhe des BAföG-Höchstsatzes. Der liegt momentan bei knapp 1000 Euro.
Mhm.
Und außerdem fordern sie einheitliche Lehrstandards und die Trennung von Krankheits- und Fehltagen. Was meinst du? Forderung berechtigt?
Ja, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, auch gerade mit den Krankheitstagen und sowas. Also klar, es gibt Leute, die sind öfters mal krank, aber manchmal kannst du ja auch einfach nichts dafür. Oder wie du schon sagst, man hat Kinder, dies und das. Und ich sag mal, sowas wie Krankheit kommt ja auch oft, wenn dein Immunsystem geschwächt ist, weil du gestresst bist oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht öfters mal passiert. Also
vor allem dann im Krankenhaus, wo du sowieso mit kranken Menschen zusammenarbeitest, dass du dann mal krank wirst, soll vorkommen.
Also kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass sie das fordern.
Ja.
Jede Woche stellen wir eine Person vor, die besonders ins Auge sticht und diese Folge ist die Person der Woche, Polarforscher Arvid Fuchs. Der Polarforscher Arvid Fuchs ist mit seinem ehemaligen Haikutter Dagmar Ehn von Kiel aus in Richtung Nordpolarmeer gestartet und sein Ziel ist die Bäreninsel. Zum 9. Mal setzte seine Klimaexpeditionsreihe Ocean Change fort. Er will mit seiner Reise darauf aufmerksam machen, dass der Klimawandel voranschreitet und auch die Ozeane immer wärmer werden. Das Besondere ist, man kann die gesamte Reise im Internet verfolgen, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Er will über den Klimawandel aufklären und Einblicke in die Veränderung von Natur und Umwelt geben und vor allem die Jugendlichen wachschütteln. Denn nach dem Ergebnis der Europawahl fand er das umso wichtiger, dass der Klimawandel wieder weiter oben zu den wichtigsten Themen gehört, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war.
Hört sich gut an.
Ich wollte gerade sagen, Jonas, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen in die Social-Media-Kanäle. Wie sieht's bei dir aus? Klingt spannend.
Unbedingt, auf jeden Fall. Also, ja, ich habe ihn jetzt leider bisher noch nicht auf meiner For You-Page entdeckt, aber da werde ich auf jeden Fall mal nach dem Account suchen und mir mal angucken, was er da so alles postet.
Genau.
Klingt auf jeden Fall interessant.
Dafür hast du auch noch ein bisschen Zeit. Er ist mit seiner Crew noch bis September unterwegs und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal bei Social Media reinschauen.
Wir machen weiter mit dem Nachrichtenblock und da geht es auch direkt ums Klima, denn Schleswig-Holstein soll bis 2040 klimaneutral sein. Das hatten CDU und Grüne bereits in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Doch jetzt machen die beiden Regierungsparteien ernst. Das vereinbarte Ziel soll nun auch gesetzlich festgeschrieben werden. Darauf hat sich das Kabinett von Daniel Günther am Dienstag geeinigt. Das letzte Wort hat der Landtag. Erklärtes Ziel ist eine Umsetzung zum 1. Januar 2025. Näheres zur Gesetzesnovelle lest ihr natürlich unter knonline.de. Und es klappt wieder. Die Hörnbrücke in Kiel wurde am Mittwoch wieder freigegeben. Monatelang war die Klappbrücke zwischen Hauptbahnhof und Germaniahafen defekt. Pünktlich zur Kieler Woche ist sie nun wieder einsatzbereit. Und zum Schluss zum Sport. Holstein-Fans, aufgepasst. Der Verein hat seine angepassten Ticketpreise veröffentlicht. Für Dauerkarten und Einzeltickets müssen die Fans in der kommenden Saison auf jeden Fall tiefer in die Tasche greifen. Durchschnittlich steigen die Preise bei den Dauerkarten um 45%, Einzeltickets um 39%. Ein paar Beispiele. Ein Sitzplatz auf der Nordtribüne, Block K1, hat in der vergangenen Saison im Einzelverkauf 35 Euro gekostet, jetzt 55 Euro. Das ist ein sattes Plus von 57%. Die Steigerungen auf der Osttribüne, Blöcke P, R, S und T, sind mit 40 statt 31 Euro moderater. Alle weiteren Ticketpreise könnt ihr natürlich auf KN Online nachlesen. Das war der Nachrichtenblock. Und als nächstes erzählt uns Svenja noch ein bisschen was über Themen, die uns in der nächsten Woche beschäftigen.
Der Prozess um den Tod eines Radfahrers im Kreis Bad Segeberg geht weiter, an dem ein Traktorfahrer schuld sein soll. Mitte Mai sollte im Amtsgericht der Prozess um eine fahrlässige Tötung stattfinden. Allerdings wurde die Verhandlung auf Ende Juni verschoben. Angeklagt ist ein 62-Jähriger, der mit seinem Traktor zwischen Wagendorf 2 und Willstedt das spätere Opfer erschreckt haben soll. Der Radfahrer fiel in einen Straßengraben, erlitt einen Herzstillstand und starb. Grund der Absage war wohl, dass ein notwendiger Prozessbeteiligter verhindert war. Weitere Informationen gab es vom Direktor des Amtsgerichts nicht. Der Prozess wurde auf Donnerstag, den 27. Juni, verschoben und geht somit nächste Woche weiter.
Und auf was ihr euch auch nächste Woche schon freuen könnt und was aber diese Woche auch schon losgeht, ist natürlich etwas, was jede Kielerin und jeder Kieler auf dem Schirm hat, der nicht gerade hinterm Mond gelebt hat. Und zwar die Kieler Woche fängt an.
Wuhu!
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall schon drauf. Was sind so deine Highlights? Was hast du geplant, Svenja?
Am Freitag möchte ich mir auf jeden Fall Kiel singt anschauen. Damit startet ja auch so ein bisschen die Kieler Woche und ich war tatsächlich selbst noch nicht dabei. Außerdem gibt es bei der Jungen Bühne eine Aktion laut gegen Nazis. Was ich auch spannend finde, was man sich einfach mal angucken kann, so abseits von irgendwelchen Bühnen, ist im Hoftheater, gibt es einen Schnupperkurs für Salsa.
Interessant, kann man sich mal...
Man kann also noch was lernen auf der Kieler Woche.
Ja, immer, auf jeden Fall.
Jonas, wie sieht's denn bei dir aus?
Freitag erstmal natürlich Soundcheck, da kann man, glaube ich, ganz gut im Prinzengarten gehen. Kumpel von mir hat auch Geburtstag, das wird dann erstmal gefeiert. Und ja, am Samstag tritt, glaube ich, Patrice auf. Das könnte man sich, glaube ich, auch ganz gut geben. Und ja, am Sonntag dann natürlich EM Deutschland Public Viewing. Gibt es auf der Fördebühne oder im Bayernzelt. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es gucke, aber dass ich es gucke, steht auf jeden Fall fest. Und ja, sonst Muddymarkt oder auch der internationale Markt. Zwei sehr verschiedene Märkte, aber beide auf jeden Fall einen Besuch wert, würde ich sagen. Und ja, Klassiker natürlich. Beinhart wird es am Donnerstag mit Torfaktor.
Das stimmt. Ich finde, man sollte auf jeden Fall auch mal bei der Irish Folk Bühne vorbeilaufen. Da muss man ja gar nicht irgendwie zu einem bestimmten Künstler, sondern einfach mal vorbeischlendern. Ich finde es immer ganz spannend, wer da so auftritt. Mhm. Es gibt auch immer so einen ganz schönen Vibe. Und ich finde, was auch wieso, man sollte sich einfach mal so treiben lassen und halt nicht auch gar nicht ein konkretes Ziel haben, sondern einfach mal so durchlaufen. Und manchmal sieht man dann halt auch einfach Dinge, die einem vorher noch gar nicht aufgefallen sind.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist bei mir, bei meiner letzten Kivo der Fall gewesen, auf der ich ja auch ordentlich on Tour war als Live-Ticker-Reporter. Und wenn man da wirklich gefühlt den ganzen Tag von A nach B rennt und auf der ganzen Kivo unterwegs ist, dann kriegt man echt vieles mit, was einem sonst so gar nicht auffällt, wenn man immer nur die altbekannten Spots ansteuert. Gibt viel zu entdecken auf jeden Fall. Und natürlich nicht zu vergessen, pünktlich zu Kivo hat das Tuch natürlich auch aufgemacht. Also wenn auf der Kielinie die Lichter ausgehen, gehen im Tuch wahrscheinlich auch die ein oder andere Lampe wieder an.
Ja, das hört sich doch super nach einem Plan an.
Us trying.
Und das war's für diese Woche. Weiter geht's in der nächsten. Wenn ihr mehr zu den lokalen Themen aus Kiel und der Region lesen wollt, schaut auf KN Online vorbei. Dort könnt ihr auch ein kostenloses Probeabo abschließen, um reinzuschnuppern. Und dann geht's nächste Woche weiter mit eurem Wochenupdate von Jung und Unerhört.